ja, und was hast du ihm für Infos gegeben? Und er so, ja, naja, ich sag sie direkt dem dunklen Lord. Wenn er sie nicht mit dir teilt, dann kann ich dir da auch nicht weiterhelfen. Geht ab, Leute. Herzlich willkommen zurück bei Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David, ihr kennt mich aus Bang & Dave und das hier ist die zweite Folge vom sechsten Buch, also der sechsten Staffel. Das heißt, das zweite Kapitel vom sechsten Buch von Harry Potter. Harry Potter und der Halbblutprinz. Und das Kapitel 2 heißt Spinner's End. Im englischen Original Spinner's End. Also genau so. Also wirklich genau so. Im Deutschen würde es auch mit Apostroph geschrieben. Heißt Apostroph? Dieser Strich oben, ja, ne? Obwohl es den im Deutschen eigentlich gar nicht gibt. Aber okay, ist halt ein englischer Name und wir erfahren auch gleich, was Spinner's End genau ist. Aber erstmal reden wir kurz über Dinge. Und zwar sind wir ja im letzten Kapitel beim Prime Minister of England oder Großbritannien gewesen, also beim Muggle. Plus wir haben Cornelius Fudge getroffen und den neuen, weil Cornelius Fudge ist natürlich nach dem, was im fünften Band passiert ist, nicht mehr der Zaubereiminister, sondern es ist jetzt Rufus Scrimgeour. Rufus Scrimgeour ist der ehemalige Chef von, naja, obwohl jetzt ist er immer noch der Chef, aber der ehemalige direkte Vorgesetzte von Kingsley und Tonks gewesen, also er war Leiter des Aurorenbüros und ist jetzt Zaubereiminister geworden, nachdem Fudge zurückgetreten ist. Der hat sich beim Muggel-Premierminister vorgestellt, aber wenn ihr das alles hören wollt, hört die letzte Folge. Und jetzt sind wir immer noch nicht bei Harry, sondern wir sind in einem Muggel-Industriegebiet. Also, ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen optisch, wie habt ihr Charlie und die Schokoladenfabrik gesehen, die Tim Burton-Verfilmung. Mit Johnny Knoxville, wollte ich schon sagen. Johnny Depp als Willy Wonka und so. Und auch mit Bellatrix Lestrange, der Schauspielerin, ich habe gerade ihren Namen vergessen, Helena Bonham Carter, spielt da die Mutter. Ganz, ganz liebe Mama, liebevolle Mama von dem Hauptdarsteller. Noch andere, ich glaube, ein paar andere Harry Potter-Figuren spielen auch noch mit. Okay, aber darum geht's gar nicht, sondern so dieses, ungefähr so könnt ihr euch die Stadt vorstellen, in der wir gerade sind. Eine riesige Industrieanlage und drumherum hat sich so ein Dorf entwickelt, so eine Kleinstadt. Und die meisten Menschen, die dort leben, leben wahrscheinlich davon, dass sie in diesem Werk arbeiten. Und es ist auch alles extrem runtergekommen, weil halt die Industrie da. Ich weiß gar nicht, ob die Industrie noch in Gang ist, aber ja, ist halt eine Industriestadt. Deutschland ist das bekannteste Beispiel dafür wahrscheinlich Wolfsburg, wo es ja auch eigentlich diese Stadt nur gibt, weil VW da ist und ganz viele Leute, die bei VW arbeiten, da einfach wohnen. Ich glaube, 80% der Leute arbeiten bei VW, die anderen 20 sind arbeiten im Einzelhandel oder haben ein Restaurant oder sowas. Bisschen wie auf Jüst. Auf Jüst bist du auch, wenn du auf Jüst wohnst, dann arbeitest du in aller Wahrscheinlichkeit im Hotelgewerbe oder im Gastronomiegewerbe. Und so ist es in Wolfsburg auch. Wenn du nicht in Wolfsburg bei VW arbeitest, dann arbeitest du im Gastrogewerbe oder im Einzelhandelsgewerbe oder im Hotelgewerbe. Wobei, wer macht schon Urlaub? Also wer braucht ein Hotel in Wolfsburg? Ja gut, Leute, die Fußballspiele vielleicht gucken wollen, ne? In den Auswärtsspielen sagen, komm, ich übernachte in Wolfsburg. Weil dann gönnst du dir doch auch noch die Stunde Fahrt nach Hannover und dann bist du in einer richtigen Stadt. So, ich wollte aber eigentlich über Harry Potter reden, denn dort tauchen zwei Gestalten auf in diesem Industriegebiet und dieses Industriegebiet wird von diesen Gestalten durchquert. Das Spannende hierbei ist, dass bevor die Gestalten auftauchen, wir die Geschichte ganz kurz aus der Sicht eines Fuchses hören. Und dieser Style, eine Geschichte aus Sicht eines Fuchses zu erzählen, gab es tatsächlich schon mal von einem anderen großen Fantasy-Autor, nämlich von J.R.R. Tolkien. Tolkien. In Herr der Ringe ganz plötzlich, als die Hobbits durch den Wald gelaufen sind, also waren sie noch im Auenland, waren auf dem Weg, Merry abzuholen. Also es waren da Frodo, Sam und Pippin unterwegs und die waren auf dem Weg zu Merry, um das Auenland zu verlassen. Und da wird dann auch ganz kurz aus der Sicht eines Fuchses erzählt. Das fand ich sehr faszinierend damals. Ich habe das in so einem Harry Potter Podcast gehört, nicht in einem Herr der Ringe Podcast gehört, bei den Freunden von Tolkien, Tolkien Podcast, die ja auch inzwischen Harry Potter machen. Die sind übrigens mir ein bisschen voraus. Aktuell sind die, glaube ich, schon im dritten Kapitel, jetzt wo ich das hier aufnehme. Ja, ich nehme wieder sehr knapp auf. Ich habe mir wieder vorgenommen, oh, jetzt nimmst du alle am Stück auf und dann hast du alle fertig, bevor überhaupt der erste, nee, es ist jetzt Ende August und ich denke so, vielleicht sollte ich noch mal ein bisschen vorproduzieren. Also, alles beim Alten. Wir haben Ende August und ich nehme gerade die Folge fürs zweite auf. Die Folge fürs erste Kapitel habe ich vor über einem Monat aufgenommen, by the way. Okay. So, aber genau, das fand ich eine ganz coole Referenz, ob sie sich das da überlegt hat, als sie es gelesen hat, so als kleine Verbeugung vor Tolkien, oder ob sie sich das so eine Doppelschöpfung ist, was ich aber kaum glaube. Naja, auf jeden Fall tötet eine dieser Zauberinnen, Hexen, das sind ja Hexen, eine der Hexen tötet dann den Fuchs, weil sie sich ja vor ihm erschrocken hat und mag, ja, nur ein Fuchs. Und es kommt heraus, das sind Narcissa Malfoy und Bellatrix Lestrange, die da unterwegs sind. Bellatrix Lestrange haben wir ja zuletzt im Ministerium gesehen, wie sie zusammen mit Voldemort geflüchtet ist, als Voldemort den Kampf gegen Dumbledore nicht gewinnen konnte, plus Cornelius Fudge und die Auroren kamen. Und dann hat Voldemort sie gepackt und sie sind zusammen disappariert. Damit das letzte Mal Bellatrix gesehen. Narcissa haben wir das letzte Mal gesehen. Boah, war das bei der Weltmeisterschaft? Ich glaube ja, ne? Bei der Weltmeisterschaft haben sie Harry sie ja getroffen. Da war sie ja mit in der Ehrenloge. Und dann, glaube ich, nicht mehr. Nee, Lucius hat er ein paar Mal getroffen. Naja, auf jeden Fall sind Bellatrix und Narcissa unterwegs zu jemanden und Bellatrix sagt auch so ganz abschätzig, hier wohnt er, in dieser Muggelgegend. Und naja, sie gehen auf jeden Fall wohin, klopfen wo an und wer öffnet? Severus Snape macht die Tür auf und sagt, oh, was macht ihr denn hier? Kommt doch rein. Sie gehen rein und Bellatrix hat vorher schon gesagt, dass sie ihm nicht traut, also sie traut Snape nicht. Und Narcissa sagt aber, der dunkle Lord traut ihm. Und sie sagt, ja, ich glaube, dass der dunkle Lord sich irrt. Was aus Bellatrix Mund ziemlich krass ist. Weil sie ja, also Voldemort ist für sie ja eigentlich so eine Art Gott. Also wirklich, es gibt ja nichts, kein Wort ist mehr Gesetz für sie als das des dunklen Lords. Und sie behauptet, dass er sich bei Snape irrt. Und das finde ich eine ganz spannende Dynamik. Naja, sie kommen dann auf jeden Fall bei ihm an und Narcissa will Snape und etwas bitten und fragt, ob sie alleine sind. Und er sagt, nee, er sagt, ja, wir sind alleine, also Wurmschwanz ist hier, aber Ungeziefer zählt ja nicht. Dann taucht Wurmschwanz auf, er soll ihm was zu trinken bringen, der beschwert sich, sagt so, ey, ich bin ja hier, um dir zu dienen. Und dann sagt Snape so, ja, hat der dunkle Lord nicht gesagt, du sollst hierher kommen, um mich zu unterstützen? Also ja, aber ich soll nicht dein Haus sauber machen und dich mit Trinken bedienen. Dann sagt er, ja, wir würden dann gerne Wein nehmen, vielen Dank. Und dann bringt er ihn tatsächlich Wein, sie gießen ein, er geht raus. Dann will Narcissa anfangen zu reden. Snape sagt noch so, Moment, und dann macht er so einen Zauber auf. Also da ist so eine Geheimtür, ne? Also wir kommen, ich kann ja kurz die Szene beschreiben. Sie kommen in so einen Raum, der beschrieben wird als eine Art Gummizelle, nur dass statt so Polster an den Wänden Bücher sind. Also der ganze Raum ist vollgestopft mit Regalen voller Bücher. Also ja, sehen alle sehr alt aus und so. Ich hätte natürlich noch den Satz erwartet, hast du die alle gelesen? Hat Wurmschwanz wahrscheinlich gefragt, als er reinkam. Und dahinter, hinter einem der Schränke ist so eine Geheimtür zu so einer Treppe und da ist irgendwie, keine Ahnung, Schlafzimmer oder was. Jedenfalls geht da Wurmschwanz durch und Snape schickt nochmal so einen Fluch hinterher und er fliegt dann irgendwie die Treppe runter und oder hoch, ich weiß nicht genau, ob die hoch oder runter ging. Und ja, jetzt haben sie auf jeden Fall Ruhe und dann prosten sie sich kurz zu und sagen auf den dunklen Lord und trinken was und will Narcissa Snape um etwas bitten. Aber Bellatrix fällt so ein bisschen ins Wort und bombardiert ihn mit Fragen. Beziehungsweise Snape fragt so, was ist denn los, Bellatrix? Ist irgendwas unklar? So, was willst du von mir? Und sie sagt, ja, ich vertraue dir nicht. Und er so, Herr, warum vertraust du mir nicht? Und dann sagt sie, also stellt sie ihm folgende Frage. Warum warst du jahrelang bei Dumbledore? Was war denn das alles? Warum hast du nicht versucht, war das denn? Also warum warst du jahrelang bei Dumbledore? Warum bist du nicht direkt zum Friedhof gekommen, als der dunkle Lord dich gerufen hat? Warum hast du ihn daran gehindert, den Stein der Weisen zu holen? Wieso hast du nie versucht, den dunklen Lord zu suchen? Und warum lebt Harry Potter noch, obwohl du quasi jahrelang mit ihm zusammengelebt hast und jedem Moment, also ständig Möglichkeit hattest, ihn zu töten? So. Und dann sagt Snape so, bevor ich dir antworte, Bellatrix, und ja, ich werde dir antworten. Und dann sagt er auch noch so, und nun kannst du all den ganzen anderen Todessern, die hinter meinem Rücken über mich reden, das sagen, was ich dir geantwortet habe. Und dann sagt er, denkst du nicht, dass Voldemort, also dass der dunkle Lord mir die gleiche Frage gestellt hat? Und dann sagt sie, ja, doch schon. Und er so, ja, und du denkst, ich habe ihn getäuscht oder was? Und dann sagt er auch noch so, den größten Delimentor der Welt, den mächtigsten Zauberer der Welt, den habe ich getäuscht oder was? Das denkst du. Ja. Und dann antwortet er ihr und sagt Folgendes. Und zwar erklärt er, und das ist ganz interessant, er ist auf Voldemorts Befehl in den Dienst von Dumbledore getreten und hat die Posten des Zaubertrankmeisters nur angenommen, weil Voldemort das wollte. Und dass er jahrelang da geblieben ist nach dem Sturz, war einfach reine Bequemlichkeit so. Er hatte den Schutz von Dumbledore, der für ihn gebürgt hat. Warum sollte er irgendwas machen, was diesen Schutz ihn nimmt so? Und er konnte als Lehrer unterrichten, was halt auch super easy Job für ihn ist so. Ich meine, Snape ist ja auch absolut kein guter Lehrer. Der macht da ja einfach, setzt sich hin, sagt, braut das mal und chillt dann da sein Leben so. Der gibt sich ja nicht viel Mühe, denen irgendwas wirklich ernsthaft beizubringen. Von daher, ne, also er hat ein bequemes Leben. Der Grund, warum er nicht Voldemort gesucht hat, erklärt er da so, dass er dachte, der wäre tot, ne? Dass er vorbei wäre mit ihm so. Warum soll er eine Leiche suchen? Das hat sich für ihn nicht erschlossen. Deswegen, ja gut, dann ist halt so. Er hat Voldemort daran gehindert, im ersten Band den Stein der Weisen zu kriegen, weil er natürlich nur gesehen hat, wie Quirrell versucht hat, den zu stehlen und weil Voldemort zu viel Angst hatte, sich Snape anzuvertrauen. Also einen ehemaligen Todesser, der nicht nach ihm sucht und so, dachte er, okay, er hat mir die Gefolgschaft verwirkt. Er ist nicht mehr mein Gefolgslautmensch. Was ist denn die Einzahl von Gefolgsleuten? Gefolgsmann, ne? Er ist nicht mehr mein Gefolgsmann und ich kann ihm nicht vertrauen, deswegen hat er sich ihm nicht anvertraut und so hat Snape nur gesehen, dass Quirrell sich den schnappen will, den er für unwürdig hielt und deswegen hat er natürlich versucht, das zu verhindern. Harry hat er natürlich nicht getötet, weil er sagt so, ey, warum soll ich den töten? Dann habe ich Dumbledores Hass auf mich gezogen und mein schönes Leben hier als Lehrer ist vorbei, also pff, mir doch egal. Und er sagt noch etwas sehr Interessantes, was auch so ein bisschen, es gibt so Theorien im Hintergrund, können wir gerne irgendwann mal reden. Vielleicht mache ich, wenn alles vorbei ist, eine Sonderfolge über Theorien oder so. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wo immer ihr das auch hört. Kann man, glaube ich, überall Kommentare hören, schreiben. Da sagt er nämlich Folgendes, dass man gedacht hat, dass Harry der neue dunkle Lord wird. Also es haben sich viele Gerüchte darum gedreht, dass Harry ein mächtiger dunkler Magier ist und nur deswegen Lord Voldemort besiegen konnte oder überleben konnte. Und da war Snape natürlich sehr gespannt drauf, ihn kennenzulernen und hatte überhaupt kein Interesse daran, ihn zu töten. Hat dann aber schnell gemerkt, dass an Harry nichts Besonderes ist und hat, ja, hat gemerkt, okay, der ist einfach wie sein Vater, ein dummer, arroganter Bengel, den ich nicht leiden kann. Und ja, wie gesagt, er hat ihn nicht getötet, einfach weil es dumm wäre, vor Dumbledore seinen Lieblingsschüler zu töten. So ist halt keine gute Idee. Zwischendurch fällt dann auch nochmal dieses, dass der dunkle Lord nicht traurig ist, dass er Harry nicht umgebracht hat, weil er so sein Blut benutzen konnte. Dass er auch nicht traurig ist, dass Snape in Hogwarts geblieben ist, weil er jetzt einen Spion in Hogwarts hat. Und genau, Bellatrix sagt so, ja, Snape sagt auch so, ja, was hätte er denn davon gehabt, wenn er alle Leute, die ihn nicht gesucht haben, verstoßen hätte? So, dann hätte er, hat gesagt, ja, er hätte mich gehabt. Also, ja, du saßt in Azkaban. Ich meine, klar, edle Geste, sagt er. Und er meint dann auch noch so, ja, ich konnte ihm halt ein paar mehr Informationen geben, weil ich halt jahrelang mit Dumbledore zusammengearbeitet habe, ich im Orden des Phönix bin, konnte ich ihm halt ein bisschen mehr mit meinen Informationen helfen, als du, die halt jahrelang in Azkaban saß, so. Da ist der dunkle Lord schon etwas glücklicher drüber. Dann sagt sie auch so, ja, und was hast du ihm für Infos gegeben? Und er so, ja, naja, ich sag sie direkt dem dunklen Lord, wenn er sie nicht mit dir teilt, dann kann ich dir da auch nicht weiterhelfen. Also er gibt ihr sehr gut zu verstehen, so dass er wahnsinnig wichtig ist. Also im Prinzip das Gleiche, was er im letzten Band mit Sirius gemacht hat. So dieses, er ist wichtig, er hat wichtige Informationen, er macht wichtige Aufgaben. Wenn du davon nichts weißt, dann, ja, dann ist das nicht mein Problem, ne? So musst du mit den Leuten reden, die wichtig sind. Und genau, was war das noch? Ich glaube, das war's, glaube ich, so ein Zwischendisput zwischen den beiden. Und dann kommt was ich jetzt sehr interessant finde, ist die Rückkehr. Er ist ja 2 Stunden, nachdem Harry quasi geflohen ist. Das heißt, als Harry noch im Krankenflügel lag, und wir wissen ja, dass Dumbledore ihn geschickt hat, beziehungsweise wir wissen, dass Dumbledore ihn wohin geschickt hat, und wir wissen auch wohin, also spätestens jetzt wissen wir wohin. Denn wir erinnern uns, im Krankenflügel lag Harry, und das war der Moment, wo Sirius sich auch offenbart hat vor Snape. Da sagt Dumbledore zu Snape, Sie wissen, was ich von Ihnen erwarte? Und Snape sagt, ja, und Sie sind auch bereit dazu? Und er sagt, ja, und dann geht er. Und das ist der Moment, wo er zurückkehrt zu Voldemort und sich ihm wieder anschließt. Und dann sagt er auch so, ich bin 2 Stunden später zurückgekehrt auf Dumbledores Befehl. Und dann sagt sie, aha, du gibst es also zu. Und er so, ja, jetzt denk doch mal nach. Dadurch, dass ich 2 Stunden gewartet habe, nur 2 Stunden, und auf den Befehl von Dumbledore zurückgekehrt bin, konnte ich natürlich meine Doppelrolle aufrechterhalten, dass Dumbledore denkt, ich bin auf seiner Seite, während ich aber eigentlich für euch arbeite, für den dunklen Lord arbeite. Und das ist auch so die Krux dieses Kapitels eigentlich. Ich habe das jetzt mal so einfach so banal runtergeredet, aber das ist so das Ding, dass jetzt einfach das Fass aufgemacht wird. Wir sind die ganze Zeit davon ausgegangen. Und Hermine hat es im letzten Band auch noch mal erwähnt. Wie oft haben wir Snape schon verdächtigt, irgendwas im Schilde zu führen? Offensichtlich ist Snape tatsächlich auf der Seite von Voldemort. Oder macht er das im Rahmen seiner Spionagerolle für Dumbledore? Man weiß es nicht. Also er spielt diese Rolle des Doppelagenten halt schon echt perfekt, ne? Dass man so beim Lesen denkt so, hey, warte mal, der ist jetzt auf der Seite von dem oder doch nicht? Also man weiß es nicht. Es wird impliziert, dass auch die andere Möglichkeit möglich ist, dass er eben Voldemorts Mann ist und nicht Dumbledores. Naja, und dann kommt etwas, der Grund, warum Narcissa überhaupt da ist. Narcissa ist nämlich bei Snape, weil ihr Sohn etwas tun muss. Lucius ist inzwischen in Azkaban, weil er ja festgenommen wurde und verkackt hat. Und dadurch ist die Familie etwas in Ungnade gefallen beim dunklen Lord. Und Malfoy hat dafür also Draco hat dafür eine Rolle gekriegt und eine Aufgabe bekommen, um das Ganze so ein bisschen wieder gut zu machen. Und Narcissa sagt, ja, ich weiß, er will uns bestrafen für das, was Lucius verkackt hat und so. Sie sagt auch, also eigentlich soll sie nichts sagen. Und dann sagt Snape auch so, ja, dann ist besser, wenn du nichts sagst. Und Bellatrix, da siehst du, selbst er sagt, dass du nichts sagen sollst. Und dann sagt er aber, ja, aber ich weiß, worum es geht. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die eingeweiht wurden. Und dann sagt Narcissa, ja, ich hatte mir schon gedacht, dass du davon weißt. Wir erfahren nicht, was diese Aufgabe ist, aber sie fordert von ihnen die Hilfe ein. Und Bellatrix sagt, ja, mach doch den unbrechbaren Schwur, damit wir auch wirklich sicher gehen können, dass du ihm helfen wirst. Was der unbrechbare Schwur ist, wissen wir noch nicht. Das erfahren wir noch, aber wissen wir jetzt noch nicht. Und zwar leistet er einen Schwur und er sagt, ja, okay, kann ich machen. Das überrascht Bellatrix extrem, weil sie damit gerechnet hat, dass beim unbrechbaren Schwur Snape zurückschreckt, aber tut er nicht. Sondern die geben sich dann die Hand, Bellatrix legt ihren Zauberstab drüber und er gibt Versprechen. Also Narcissa sagt was vor und jedes Mal, wenn Snape es nachspricht und es verspricht, dann kommt so ein roter, glühender Faden um die beiden Hände herum. Genau, und die Versprechen sind 3 Stück, die er gibt. Und das eine ist Draco unterstützen bei dem, was er aufbekommen hat vom Dunklen Lord. Gefahren von ihm abzuwenden, wenn welche entstehen und Snape die Möglichkeit hat, die eben abzuwenden. Und im nötigsten Fall Dracos Auftrag selbst auszuführen. An dem Moment stockt Snape aber auch ein bisschen, sagt's aber denn doch und der letzte Faden umringt und es gibt so ein Leuchten und also seine Hand zuckt so leicht, als wenn er sie so wegziehen will. Macht's aber nicht und gibt das Versprechen und damit ist der unbrechbare Schwur besiegelt, Worum man, um was es auch immer geht, wir wissen es nicht genau. Es bleibt spannend und die Frage ist auch, okay, auf wessen Seite steht Snape jetzt? Ich meine, auch das Wurmschwanz bei ihm ist, zeigt ja, dass er eigentlich gar nicht so frei weggehen kann, wie er möchte, wobei er Wurmschwanz wahrscheinlich keine Rechenschaft abgibt oder so. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und sehr spannend. Und ja, jetzt geht's im Grunde das Buch erst los, das Vorgeplänkel ist vorbei. Nächste Woche gibt's Wollen oder Nichtwollen und da kommen wir endlich in den Ligusterweg zu Harry und gucken, was da so abgeht. Denn da passiert etwas, was es noch nie gegeben hat in den vergangenen 5 Teilen. Doch, im ersten gab's das, aber nicht so richtig. Nein, es kommt etwas, was es noch nie gegeben hat in den ersten 5 Teilen. So, gab's noch nicht in der Form. Und ich freue mich drauf, weil das wird aufschlussreich und witzig. Ich will auch nicht spoilen, weil das auch im Film ist, was nicht gibt. Das ist eine Szene, die im Film komplett gestrichen wurde, was ich bis heute sehr, sehr schade finde, weil sie, ich kann es jetzt nicht spoilen, deswegen sage ich mal, weil sie bestimmte Charakterzüge verschweigt oder bestimmte Dinge einfach verschweigt, die wichtig geworden sind, um bestimmte Figuren zu verschweigen. Egal, wir kommen nächste Woche zu. Ich freue mich drauf. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich es schaffe, morgen oder übermorgen direkt die nächste Folge aufnehmen. Ich muss mal gucken, wie ich es zeitlich mit dem Lesen schaffe. Aber ja, genau. Das Kapitel nochmal kurz zusammengefasst. Narcissa und Bellatrix sind bei Snape und er erklärt, was passiert ist, warum. Also quasi erfahren wir jetzt, wie Snape es geschafft hat, wieder als Todesser akzeptiert zu werden, obwohl er ja jahrelang bei Dumbledore war und weder nach Voldemort gesucht hat, noch ihm direkt auf dem Friedhof gefolgt ist und so. Genau. Und er erklärt auch, und das ist ganz spannend, weil er sagt so, ja, ich habe ja, also monatelang hat man ja gemerkt, dass ein Jahr lang im Prinzip habe ich gemerkt, dass das dunkle Mal stärker wird. Ich wusste ja, dass er zurückkommt. Ich wusste ja, dass er auf dem Weg ist, wiederzukehren. Wenn ich nicht hätte kommen wollen, hätte ich ja Vorkehrungen machen können, um abzuhauen, wie Karkaroff es ja auch gemacht hat. So. Ich hätte ja die Chance gehabt zu fliehen, aber habe ich halt nicht, weil ich mich ihm wieder anschließen wollte, wenn er wieder da ist. Aber ich konnte halt nicht direkt weg. Vor allem, wenn man überlegt, was passiert ist, er konnte ja auch gar nicht apparieren. Er hätte ja vom Schulgelände erstmal runtergehen müssen, um dahin zu apparieren. Und ja, also wäre alles bisschen quatschig gewesen, wo man sagt, so ja, ist schon sinnvoll, was er gemacht hat. So, ne? Wenn, egal für welche Seite er jetzt arbeitet, es war schon klug, wie sie es gemacht haben und wie er es erklärt hat. Ja, wir werden sehen, auf welche Seite er am Ende steht. Denke ich. Und damit schließe ich auch das Kapitel. Leider hat dieser unbrechbare Schwur keinen direkten Zauberspruch. Aber wir beenden mal, weil ich vermute, dass er irgendwie um Wurmschwanz hinter der Tür eine zu verpassen, einen Zauberspruch genommen hat, den man braucht, um etwas zu stoßen. Verabschiede ich mich heute mit Depulso. Wir hören uns nächste Woche. Dann geht's wie gesagt mit Wollen und Nichtwollen. Wollen und Nichtwollen. Und da wird's dann spannend, denn wir treffen auf Harry und die Dursleys. Und wie gut die auf ihn zu sprechen sind, nachdem was im 5. Mal passiert ist, das sehen wir dann. Ich freue mich drauf. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.